Es gibt tatsächlich Dinge, die ich bei diesem Podcast immer mal wieder wegschneide. Und zwar sind das die ungefähr 2,5 Minuten Vorgespräch, währenddem ich schon aufnehme. Und gerade ein großer Höhepunkt, ich werde ihn trotzdem wegschicken, ein Ritual ist, dass Uli Dickmeier kurz vor Aufnahme beginnt, sich noch einmal eine Prise Mundspray gibt, weil süchtig. Und diesmal hast du was erwischt, Uli?
Meerwasser-Nasenspray stand hier rum.
Falls also da draußen jemand zuhört mit medizinischer Expertise, Dann weiß er oder sie jetzt, wie lang dieser Podcast heute ungefähr dauern wird, bis Uli Dickmeier vom Stuhl, wo du doch eher Hypochonder bist, wirst du jetzt ganzen Podcast drüber nachdenken?
Ich werde nebenbei mal googeln, was Meerwasser-Nasenspray im Hals zu bedeuten hat.
Wenn es da mehr als 10 Einträge gibt, dann zweifle ich an der...
Ich habe meinen ersten Rausch als 15-Jähriger so beendet, dass man mir ein Glas mit Salzwasser gegeben hat. Dann habe ich alles rausgekotzt.
Und ist man dann nüchtern? Ich frage für einen Freund.
Nee, da ist man nicht nüchtern, aber angeblich geht es einem dann besser. Ich habe keine Ahnung, was da der Hintergrund derjenigen war, die da mit mir unterwegs waren. Vielleicht wollten sie auch nur, dass ich kotze. Und hatte gar keinen sonstigen
Hintergrund. Es gibt da so Katerkiller-Tabletten, die sind gar nicht schlecht. Die kann man in Wasser auflösen. Und das Problem ist, man muss die halt dann abends noch trinken. Ich habe das mal gemacht und war dann so betrunken, dass mir das Glas runtergefallen ist. Also hat dann auch nichts gebracht.
Ihr hört Kadepp, den Homöopathie-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblawi und mit mir verbunden sind noch Uli Dickmeier. Hallo Uli.
Servus.
Und Florian Zenger.
Servus.
Ich wollte eigentlich einen ganz anderen, ich habe mir tatsächlich einen Einstieg überlegt heute. Ich wollte einen ganz anderen wählen. Soll ich den jetzt noch hinten dranhängen oder soll ich...
Bring ihn doch nach dem Jingle.
Nach dem Jingle, ne? Okay. Wir sprechen heute über den Sieg bei tatsächlich Dynamo Dresden. Eine angekommene Tim-Handwerker-Flanke, was das mit mir zu tun hat. Und sonst noch über 2, 3 bis 6 andere Sachen. Unter anderem gibt es Kritik an den Noten, die ich vergeben habe. Aber erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Beginnen wollte ich heute eigentlich mit einer Kategorie, die wir längst hätten einführen müssen, aber es nicht getan haben, nämlich heißt die... Wir entschuldigen uns für Dinge, die wir in letzter Zeit getan haben. Ich würde damit mal anfangen. Und zwar habe ich in dem Testspielbericht zum 0:7 gegen Ingolstadt behauptet, dass Fabian Nürnberger mit seiner roten Karte jetzt auch in der Liga fehlen wird. Pustekuchen. Natürlich hat er in Dresden gleich wieder mitspielen dürfen. So viel zu mir und meiner Regelkunde, wobei man sagen muss, dass es nicht wenige Menschen gab, die meine Meinung geteilt haben. Unter anderem Cheftrainer des 1. FC Nürnberg oder Florian Zenger. Ja, wobei du dir es noch mit so einem Kann-Dings offen gelassen hast, ne? Während ich gleich kategorisch...
Ich habe gesagt, das kommt darauf an, wie es der Schiedsrichter bewertet. Und letztlich wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass halt einfach die Schwere der Tätigkeit nicht so eingestuft hat, dass er gesperrt werden muss im Ligabetrieb.
Okay. Sorry für diese Fehlinformation, Fake News. Du hast auch Grund, dich zu entschuldigen. Hast du es eigentlich schon getan auf
Twitter? Ich habe es auf Twitter schon getan. Ich habe mich beim Aufsichtsratsvorsitzenden für so die Einstufung seiner rhetorischen Fähigkeiten im Vergleich zu den Vorständen entschuldigt. Der hat die Entschuldigung dann quasi zurückgewiesen, weil er gemeint hat, er weiß selber um seine rhetorischen Fähigkeiten und wenn es was zu entschuldigen gäbe, dann würde er es aber tun.
Ja, er hat uns dann noch ein Buch empfohlen, Uedings historisches Wörterbuch der Rhetorik. Und warum kostet das 205 Euro?
Wahrscheinlich, weil das Unmengen an Bänden hat, oder? Das ist doch bei so Lexika immer oft der Fall.
Ah, okay, siehst du, das habe ich noch nicht einmal gepeilt, dass das ein Lexikon ist. Ich dachte einfach nur, das sei so ein kleines Heftchen, mit dem er dann... Naja, wir werden ihn mal fragen, ob er mal vorbeikommen will in diesem Podcast.
Und er hat ein schönes Lessing-Zitat dann hinten raus, um seinen Gerch aufzulösen, dann auch noch gebracht.
Ja?
Ja, also das letztlich man auch mit übersetzen kann mit, ja, einfach ein guter Jockey muss vorher kein Pferd gewesen sein.
Okay, wie habe ich denn das verpasst? Aber naja, oder ich habe es einfach wieder vergessen, was bei mir ja durchaus das ein oder andere Mal schon vorgekommen ist. Ich schaue jetzt gerade mal live.
Wobei ich nicht wusste, ob das nicht ironisch gemeint war, ne? Wo er dann auch geschrieben hat, man muss nicht alles selber können, was man kritisiert. Wie könnten sonst die Herren Keplavi und Dickmeier Noten an Fußballer vergeben? Also ich meine, kann man unseren fußballischen Grundfähigkeiten zweifeln.
Ja. Nee, das war, glaube ich, durchaus. Also er hat ja gemeint, ne, also, sonst dürfte man ja nie Kritik an der Mannschaft üben. Also das war, ich glaube, das war schon tatsächlich ernst gemeint. Also er hat den Lessing dann schon. Mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, weil ich dann noch irgend so ein Vergleich. Ich wollte natürlich hochintellektuell sein und irgendwie einen Vergleich zwischen FCN und Ringparabel bringen, aber habe dann festgestellt, ich habe die Ringparabel nie wahrgenommen, so wie sie ist, sondern immer übertragen irgendwann mal im Schauspielhaus so gesehen, dass aus der Ringparabel eine Elefantenparabel wurde.
Ist das mit Gollum, oder?
Ja, irgendwie sowas.
Ich mach mich heute fertig. Ich kann dem Gespräch wirklich jetzt schon immer folgen. Und jetzt sind, das ist, entweder bin ich heute noch schlechter in Form als sonst schon, aber naja, immerhin 30.891 Abrufe hat dieser Podcast über die JHV. Also damit habe ich nun nicht gerechnet. Es sind 30 Mal.
Also so doch, viele. Das ist ja quasi der Pilotfilm für Satzungsänderungen in Till I Die, ist ja damit quasi schon genehmigt.
Ja, angenommen, ne? Luana Valentini, als sie bei uns war, hatte ein paar mehr, aber also damit habe ich noch nicht gerechnet, dass so viele Menschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir alles so erklärt haben, wie es zu erklären gewesen wäre, aber wir.
Also Laura Engelhardt, die Grüße, die Stadionsprecherin vom FCN 2, die hat gemeint, ja, es hat ihr sehr bei der Einordnung geholfen.
Okay, das beruhigt mich, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber gut.
Die Leute, die abgestimmt haben, haben auch nicht alles verstanden.
Das stimmt. Ich bin das geborene Clubmitglied. Das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis.
Bist du es eigentlich?
Nee, bin ich nicht, tatsächlich. Ich bin nicht
aus so. Prinzip, oder?
Ja, ich sehe keinen... Ich möchte das Schicksal dieses Vereins nicht in meine Hände legen. Sagen wir es mal. So, die Einsicht habe ich. Hast du, Uli, noch irgendwas? Ja, meine Stimme ist schon wieder so...
Beliebt. Nimm Nasenspray.
Du brauchst Wahnsinn. Nasenspray.
Ich habe Angst, dass ich dann spei, weil ich ja immer noch betrunken bin. Aber naja. Uli,
ich habe jetzt Appetit auf Pommes, seit ich das Nasenspray drin habe, irgendwie komischerweise.
Wegen Salz, ne?
Das vermutlich.
Das verstehe ich jetzt. Wiederum Pommes habe ich gestern gleich doppelt gegessen in Dresden. So Auswärtsfahrten sind auch echt aus kulinarischer Sicht.
Kann man da jetzt was essen? Weil die haben doch jetzt dieses komische Kartensystem, wo man... Das erste Mal, wo ich in Dresden war, musste ich dann einen Fan anbetteln, der mir dann eine Bratwurst gekauft hat.
Da war ich dabei. Grüße. Grüße an den. Und gibt's immer noch, aber ich hatte die großartige Idee, mit dem Kollegen Martin Funk ungefähr 40 Meter vom Stadion weg, mich in einen Biergarten oder sowas ähnliches zu bewegen, noch vor dem Spiel. Und da gab's Currywurst mit Bratwurst und sehr viele stiernackige, solarium gebräunte Männer mit kurzgeschorenen Haaren. Also das scheint immer noch so ein Rollenvorbild zu sein in Dresden. Also dieser Style. Naja. Hast du irgendwas, wofür du dich noch schnell entschuldigen willst, Uli, bevor wir...
Entschuldigen? Hm. Ich entschuldige mich, dass ich euch bei dieser kurzen Hauptversammlung schmählich im Stich gelassen habe diesmal.
Ja, weil du
was. Aber ich habe immer herzlich gelacht, wenn ich dann ab und zu mein Handy angeschaut habe und Siebtigern immer noch 19 Uhr irgendwas, dann habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Was hast du gemacht an dem Wochenende?
Ich war auf
Flo und ich uns deine letzte Woche.
Konfirmation in Weil am Rhein.
Ach genau, darum ging es. Wir müssen noch deine Konfession auflösen. Du bist?
Ich bin gut römisch-katholisch.
Römisch-katholisch,
okay. Ja, aber fraulicherseits, die sind alle evangelisch. Hm.
Sonst noch irgendwelche Entschuldigungen? Mir die. Naja, ich kann es ja rausschneiden. Meiner Meinung nach könnte sich die mittelfränkische Polizei entschuldigen. Die sich am Samstag von einer gar nicht so großen Demonstration in Gostenhof offenbar so provoziert gefühlt hat, dass sie nach ungefähr also handgemessenen 30 Metern Wegstrecke einfach mal reingeknüppelt hat. Ich habe echt von Polizeitaktik noch weniger Ahnung als von Fußball, aber das erschien mir jetzt irgendwie, naja, Grüße. Dazu wollt ihr jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ne?
Der ich Vertreter der Exekutive schweige.
Ja. ja. Da, naja, egal. Das war echt, da hat irgendjemand nicht von der Wand bis zur Tapete gedacht. Aber kommt ja, beruhigt mich immer, dass das nicht nur bei mir vorkommt, sondern auch andere Berufsgruppen betrifft. Ja, dass es anders geht, sieht man ja. Jetzt eine super Überleitung, sieht man ja zum Beispiel, wenn Pegida durch Dresden marschiert. Wollen wir über das Spiel reden? Oder sind wir jetzt schon... Oder brechen wir jetzt lieber den Podcast ab, nachdem ich diesen Ausflug in die Politik gewagt habe?
Ist, reden ist es denn schon politisch, was da passiert ist? Ja.
eine Pizza-Empfehlung wollte ich eigentlich auch noch rausgeben.
Aus Dresden?
Nee, aus Nürnberg. Aber mir fällt es jetzt wahrscheinlich wieder nicht ein, wie die heißen. 480 Grad oder sowas. Sehr gute Pizza. Müsste man das mal.
Doch die Klinik, die mit der FCN zusammenarbeitet.
Ja, fast.
Nicht 400, mehr.
480 Grad Nürnberg. Man müsste mal Luana Valentini und Uli Dickmeier zum Probeessen.
Pizzaessen einladen?
Ja, zum Probeessen dorthin schicken. Die liefern auch. Neapolitanische Pizza. Und der Unterschied bei der zu anderen Lieferservicen ist, dass man, nachdem man die Pizza gegessen hat, nicht den Wunsch hat, literweise Wasser zu trinken, weil man so einen Durst entwickelt.
Das schreit nach Ananas, der Pizza-Podcast von nordbayern.de.
Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, Ananas-Pizza gibt's da auch nicht zu bestellen. Aber das recherchiere ich bis zum nächsten Mal. Die Käsepizza ist sehr, sehr zu empfehlen. 480 Grad, Schleichwerbung. So, jetzt haben wir schon die Viertelstunde, bis wir endlich zum...
Ich glaube schon. Fußball endlich kommen. Zum Fußball kommen dürfen.
Ja, jetzt sind so ungefähr, warte mal, wenn wir all das wegschneiden, naja, 10 Minuten. Ja, machen wir Fußball, ne?
Bisschen.
Ja.
Wenn es sein muss.
1:0 bei Dynamo Dresden. Tom Kraus hat das Tor geschossen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat am Sonntag, wir nehmen auf am Montagnachmittag, sorry für die Verspätung, war eine andere Szene von Tom Kraus, und zwar hat Chris Löwe, dieser in Milliarden Bundesliga, Zweitliga oder Premier League spielen gestellte Linksverteidiger, noch vor dem 1:0 Tom Kraus angepöbelt irgendwann mal, und dann hat Tom Kraus so sehr zurückgeschimpft, gefühlt minutenlang, bis sich Chris Löwe sehr eingeschüchtert von dannen gemacht hat. Das fand ich beeindruckend. Sowas gefällt mir. Aber was hat euch am besten gefallen?
Das ist ja auch der Grund, warum ich denke, dass der Nationalspieler wird irgendwann mal, der Tom Kraus.
Habe ich heute tatsächlich, ich war ja heute Vormittag schon beim Training, und habe ich Robert Klaus drauf angesprochen. Und das hat er auch noch eher so weggewischt. Das mit Hansi Flick. Ich will immer noch Joachim Löw sagen, weil ich, das war so ein guter Bundestrainer. Aber ansonsten hat er auch sehr geschwärmt von Tom Kraus. Ihr auch. Du auch immer noch, ne? Flo.
Ich, ja. Also ich finde ihn richtig, richtig gut. Also das ist, sind so die kleinen Dinge. Also das, was du jetzt da beschreibst, ist, denke ich, schon auch so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, weil er nämlich halt wirklich einer ist, der richtig, richtig mal dazwischen geht und richtig den Mund aufmacht und lauter so Zeug. Also das sind Sachen, die man halt, ja, gerade in seinem Alter, das darf man ja auch immer nicht kleinreden.
Du könntest mir schnell sagen,
noch nicht alt.
Wie alt ist er denn? Weil dann
20.
20, dann kann ich die beiden X'e in meinem Text jetzt.
Du hättest nur meinen Online-Text von gestern mal lesen müssen.
Ja, okay. Ja, Entschuldigung. Ich war wirklich, ich hatte viel zu tun und musste mir dann auf der Rückfahrt noch alte Netflix Serien anschauen. Ich habe tatsächlich...
Was hast du denn geguckt?
Tatsächlich nochmal Narcos. Finde ich sehr gut. Aber halt schon zum zweiten Mal. Aber ich wollte mich intellektuell nicht überfordern und
auf, ja, jetzt heißt, ist auch irgendwie Squid Game oder
genau,
so.
Genau, okay. Da hatte ich...
Das schaue ich gerade. Bin ja bei der vierten Folge.
Ja.
Ja. Der Kollege Böhm, der ja ein sanftes Gemüt hat, ist sehr beeindruckt von der Gewalt. Er sagt, also die Handlung ist sehr absehbar, aber die Gewalt erschüttert einen dann doch immer wieder. Du bist da...
Das sagt er als Eishockey-berühmt.
Ja, das stimmt. Ja.
Außerdem ist es ja fast schon wieder so Tarantino-mäßig überzeichnet. Also das ist ja fast schon so comichaft. Ist natürlich okay. So Leichenberge, aber ich schaue auch gern Walking Dead und solche Sachen. Also insofern bin ich da vielleicht nicht richtig Ansprechpartner. Aber ich finde es interessant vom Konzept her. Jetzt sind wir wieder vom Fußball abgekommen, aber egal.
Ja.
Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist dieses südkoreanische Overacting. Also das ist alles ein bisschen over the top.
Mhm.
Vielleicht einfach auch schlecht synchronisiert, ich weiß es nicht. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Ja, man muss sich doch sowas immer in der Originalsprache anhören.
Genau.
Ja, das Lustige ist, der Trailer bei Netflix. Der Trailer bei Netflix bei mir ist tatsächlich auf Koreanisch und deshalb hatte ich das so für mich zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, mit Untertitel gucken, das habe ich bei Lupin schon probiert und hat mich dann doch eher überfordert. Also habe ich doch auf Deutsch geguckt. Ich normalerweise wirklich alles im Original gucke, wenn es geht, aber wenn man die Sprache nicht spricht, ist halt schwierig.
Ja, aber also von dir eine Empfehlung, Uli?
Ja, also auf jeden Fall so, dass es spannend ist und man wissen will, wie es weitergeht.
Ich habe kürzlich irgendwo, ich glaube in der Süddeutschen, ein Interview oder ein Porträt von dem Autoren dieser Serie gelesen, der angeblich alles selber gemacht hat, also das Drehbuch geschrieben, die Regie und darüber in so einen Stress geraten ist, dass ihm mehrere Zähne ausgefallen sind. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Mir ist noch nie vor Stresserzahn ausgefallen.
Du hattest noch nie Stress?
Ja, das wollte ich damit sagen. Besser als nie Zähne haben. Aber naja, okay. Dann schaue ich mir das irgendwann mal an, aber ja, bitte.
Kommen wir jetzt von Squid Game wieder zurück zu Tom Kraus. Das
ja.
Aber was ich, Gewalt auf dem Spielfeld.
Ja.
Was ich bei Kraus noch anmerken wollte, was mir auch aufgefallen ist beim letzten Heimspiel zum Beispiel, nach seiner Einwechslung, da gab es dann auch so eine Szene, wo er sich fürs Publikum gestellt hat, über die Kurve und so aufgepusht hat, mit den Armen gewedelt hat. Also da sieht man schon, dass er irgendwie jetzt so weit ist, dass er Verantwortung übernimmt und in so eine kleine Kimmich-Rolle reinwächst.
Ah, das habe ich heute extra
geschrieben.
Nee, habe ich extra nicht und auch extra nicht gesagt mit ihm, weil ich, das ist, wer hier, aber du hast eh so eine Kimmich-Schwäche, ne? Da war doch mit Felix Lohkämper auch mal. auch mal was.
Ganz dünnes Eis.
Ganz dünnes Eis, ja. Jetzt wollte ich auch noch irgendwas Ernsthaftes dazu sagen, aber. Glaubt ihr, dass nächstes Jahr Tom Kraus, das habe ich ihn heute auch gefragt natürlich, und den Trainer, Tom Kraus noch Spieler des ersten FC Nürnbergs ist?
Wenn der Club aufsteigt, ja.
Uli?
Dann wird die Leihe verlängert. Okay. Sonst nicht.
Uli sagt nö, Tom Kraus sagt...
Schauen wir mal.
Er denkt von Spiel zu Spiel. ja. Habe ich mir heute erklären lassen, dass die wirklich so denken, dass das da in diesem Verein keine Fluss
gibt. Ja, wir denken ja auch nur von Podcast zu Podcast.
Das stimmt, ja. Und Robert Klaus sagt, wenn der Club Fünfter wird, dann könnten die Gespräche auch nochmal spannend werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn der Club Zweitligist bleibt, dass dann Tom Kraus in Nürnberg bleibt.
Ja, die Frage ist, er muss ja nicht nach Leipzig zurück, aber ich glaube, dass es dann halt andere Vereine geben wird, die da vielleicht den Finger geben.
Die Spielvereinigung Fürth.
Als Zweitligist sicher nicht.
Ja. Ah, der Kollege Fischer hat auch für einiges Aufsehen gesorgt.
Weil er die am 8. Spieltag hat absteigen lassen, aber die waren ja vor dem 1. Spieltag schon abgestiegen, also von daher ist ja eh recht spät.
Sind sie denn auch nach dem 34. Spieltag abgestiegen?
Mit Pauken und Trompeten, ja.
Oh, okay.
Eieiei. Das ist jetzt keine Gehässigkeit oder so. Ich bin mir einfach ganz, ganz, ganz sicher, dass die werden lange zu kämpfen haben. Wahrscheinlich wird der Rekord von Tasmania nicht ganz fallen, aber die sind so dermaßen unterlegen ist. Ich meine, das Spiel am, jetzt machen wir einen Ausflug in die Bundesliga, aber das Spiel da am Samstag, das war ja auf einem Level, also ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber das war auf einem Level, wo ich sage, das war ein mittelprächtiges Zweitligaspiel maximal von beiden. Und da war Fürth noch unterlegen und der Kader ist auch schwächer als im Aufstiegsjahr. Und also die sind einfach nicht gut und die nehmen dieses Jahr so ungefähr so mit wie der Club damals nach dem Aufstieg. Wir nehmen halt das Geld und das war's dann. Also das ist wirklich, es ist wirklich auch erschreckend, dass man das so macht. Ich meine, Bochum probiert es ja zumindest.
Ja, macht man das denn freiwillig? Das ist jetzt neues Kadepp-Level, dass wir einfach nach 25 Minuten zum Vierter Flachpass werden.
Nee, wir können ja so ein bisschen, weil es gab eine Twitter-Frage, wie sähe das denn beim FCN aus, wenn der aufstiege?
Ja.
Würde das dann auch so aussehen wie bei Fürth? Weil ich meine, die berechtigte Frage ist natürlich, macht Fürth das freiwillig oder haben sie einfach nur kein Geld und müssen es deshalb so machen?
Ja.
Ja, ich finde es halt mega unkreativ, mit Gideon Jung, Jetro Willems und Jeremy Duziak zu spielen, aber ich hätte die Befürchtung, dass die Transfers in Nürnberg auch eher unkreativ wären, vielleicht auf einem anderen Level, weil die Kontakte vielleicht etwas besser sind bei Dieter Hecking und Olaf Rebbe, aber also ich glaube jetzt nicht, dass das so ins Kreative ausarten würde, wie jetzt, was weiß ich, bei Bielefeld, die ja doch relativ kreativ einkaufen, oder wenn man jetzt nach England schaut, irgendwie Brentford als Aufsteiger oder jetzt auch das, was Darmstadt jetzt in der zweiten Liga gemacht hat, die haben ja auch kreativ eingekauft und sind jetzt damit relativ erfolgreich. Also ich denke einfach, dass die Kultur in Fürth nicht so ist, dass man da wahnsinnig kreativ einkauft, dass man da was probiert, sondern man nimmt halt mit, was geht und probiert es halt so ein bisschen und das war's dann. Ich denke fast, in Nürnberg wäre es ähnlich, wobei ich nicht weiß, ob die Qualität, je nachdem wie der Kader zusammenbliebe, nicht dann doch ein bisschen ein anderer wäre.
Höhere oder?
Höhere, ja, ja.
Schon. Ja, jetzt haben wir doch wieder den Dreh zum Squid Game gekriegt über Fürth.
Verstehe ich nicht. Aber gut, ich verstehe.
Lauter heute Opfer, die nichts mehr zu verlieren haben und halt irgendwie versuchen, irgendwie noch ihren Arsch zu retten.
Oh Gott, das wird. Heute muss ich so explizit Language
wieder. Ja, das piept dann.
Ja, genau. Ja. Darüber habe ich heute auch mit Robert Klaus gesprochen, über das, weil ich ihn ja immer jetzt auf dieses datenbasierte Zeugs anspreche und Scouting. Und er hat behauptet, er nutzt es schon auch alles sehr. Und dann
bespricht. Dass er das nutzt, glaube ich ihm sofort.
Eine lustige Zahl hat er auch noch gesagt. Und er hat dann gesagt, dass es halt in Deutschland schwierig zu etablieren ist, weil in Deutschland immer noch so sehr viel Gefühl mit dabei ist und wie jemanden sieht, und hat als Beispiel, dass sie auch davon nicht frei sind, dann Enrico Valentini gewählt, der ja in der letzten Saison durchaus ab und an, bloß nicht hier, Grüße an Luana, kritisiert worden ist. Und dann sagt Robert Klaus, dann kam bei ihnen auch irgendwann so das Gefühl auf, ja, was ist denn mit dem Valentini los? Und dann haben sie sich die Zahlen zu Valentini angeschaut und dann stellte sich heraus, dass er der, ich glaube sogar mit Abstand, defensiv stärkste Rechtsverteidiger in der zweiten Liga war. Also kaum Gegentore, kaum.
Das sagen sie ja von Tim Handwerker auch immer, dass der in so vielen Kategorien so überragend ist, dass er deswegen auch immer spielen muss.
Ja.
Jetzt kann er auch noch flanken, also muss man sich fast ja Sorgen machen, dass der bald weg ist.
Ja,
und schon der Vertrag läuft aus, oder?
Sowas darf man mich nicht fragen. Wenn ich jetzt wieder behaupte, ja, dann muss ich nächste Woche wieder Entschuldigungsdinger.
Ja, wir wissen ja eh keine Vertragslaufzeiten beim.
Ja.
Das ist ja
offiziell.
Werden nicht, ja, eh nicht veröffentlicht.
Ja. Ja. Aber dann sind wir jetzt zurück beim Dresden-Spiel, oder wollen wir noch irgendwas über, habe ich jetzt Fürth zu sehr abgewürgt und wir machen noch ein bisschen länger?
Nee.
Lohnt sich überhaupt noch in die Bundesliga aufzusteigen? Für einen Zweitligisten. Und das Seelenheil.
Frag nach bei Union Berlin, zum Beispiel.
Ja, also ich denke, auch Bielefeld hat er dann durchaus zumindest letztes Jahr gezeigt, ne? Kann man auch drin bleiben. Also zweites Jahr ist ja dann finanziell wahrscheinlich so gut, dass man sagen muss, ja, dann ist auch schon wurscht. Wenn du dann nach dem zweiten Jahr absteigst, hast du trotzdem dich so sehr saniert, dass es egal ist. Also, und es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist, drin zu bleiben. Also mein Union ist das krasseste Beispiel. Da weiß ich immer noch nicht, wo die das Geld hernehmen, aber das ist schon auch sehr interessant. Wobei die auch viel zweite Liga kaufen, das stimmt schon. Also Vogelsammer, Behrens und so weiter. Also Kevin Behrens, Grüße an Thomas Müller, der Kevin und Hanno Behrens mal irgendwie letztens in einem Video verwechselt
hat. Grüße vor allem an Hanno Behrens, da können wir unsere Serie mal wieder aufnehmen. Eine sehr schöne Vorlage am Wochenende habe ich zufällig gesehen. Vor dem 1:1 der Rostocker, wie nennt man das, Steckpass?
Oder so. Ja. Also
nicht schlecht. Ja, okay. Also der Club darf ruhig aufsteigen, weil wenn sie auf uns.
Ja, ich meine, wir wissen nicht, wie es dann aussieht, aber an sich halte ich es nicht für unmöglich. Also gerade weil, ich meine, auch nach dieser Saison werden da oben noch Mannschaften sein. Es können nicht alle absteigen, die schlecht sind in der ersten Liga. Dafür sind zu viele oben schlecht.
Ich vertrete immer noch den Standpunkt, dass der Club auch vor 3 Jahren nicht chancenlos gewesen wäre in der Bundesliga, wenn man rechtzeitig die richtigen Schlüsse gezogen hätte.
Die da gewesen wären?
Das fangen wir jetzt nicht nochmal an, aber.
Schade. Du weißt
you know bloß, what I mean.
Du weißt sie bloß nicht mehr. Ah, du meinst einen Trainer rausschmeißen?
Ja.
Ja.
Wenn okay. Man hätte sein Rücktrittsangebot im Sommer wahrscheinlich einfach annehmen müssen.
Ja. Und dann?
Sein implizites.
Stimmt, da war ja was. Michael Kölner, wollen wir auch nur über das Nachwuchsleistungszentrum sprechen heute? Oder das ist dann.
Ja, da war ja, das ist ja dann quasi vor allem dein Gebiet aufgrund des wirklich großartigen Interviews.
Das wollte ich nämlich nur nochmal hören. War schon ein schönes Interview, oder? Dass ich da mit Michael Bischoff, einem ehemaligen Club-Jugendtrainer, der sehr gelitten hat, an diesem Verein geführt habe. Also, alles sehr schön und sehr erschreckend. Aber.
Die eine Ebene war noch nicht einmal drin, nämlich die Bezahlung, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die, so wie es ja in den Recherchen vom WDR auch rauskommt, dass also in den NLZs die Bezahlung ja für was eigentlich, also er hat ja davon gesprochen, dass es ein Nebenjob war, aber die machen das ja zum Teil auch in Fulltime.
Ja.
Und dafür kriegen die quasi nichts.
Ja, ich glaube tatsächlich gut ist die, also angemessen oder so auf dem Niveau des vorherigen Arbeitsverhältnisses ist es halt dann geworden, als er festangestellt wurde. Also da ist dann, glaube ich, auch nochmal der Unterschied, ob du das nebenher machst.
Ja.
Ja, aber ja, gut. Ja, glaubt ihr, dass ich an so Zuständen im Nachwuchsleistungszentrum, dass jeder Trainer, jeder Spieler irgendwie abhängig ist von Lust und Launen des oder der NLZ-Leiterin oder Sportvorstandes, hat sich da was schon dran geändert? Ändert sich das? Kann sich das ändern? Oder ist es im Fußball einfach so, dass halt.
Schau dir mal das Beispiel, jetzt hat mit NLZ leider direkt nichts zu tun oder indirekt auch schon, aber wenn man nur Palli Kutscher anschaut, der ist jetzt wie lange weg? 2 Jahre?
Ein Jahr
im Prinzip. Ja. Wer von den ganzen Leuten, die er damals installiert hat, noch da sind? Also, das glaube ich ist wirklich so, dass das immer so einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht und jeder holt halt seine Leute und baut sich da sein kleines Imperium auf und wenn das zusammenbricht, dann zieht die Karawane halt weiter und die Nächsten kommen. Ich glaube, dass das aber schon immer so war. Es ist halt jetzt einfach mehr geworden, weil es inzwischen viel mehr Posten gibt und viel mehr Trainer und viel mehr Staff außenrum um die ganzen Mannschaften. Früher gab es halt einen Co-Trainer und einen Torwarttrainer. Inzwischen sind es keine Ahnung, mit Videoanalyst und was da alles dranhängt, ist ja selber so ein kleiner Kader, aber ich glaube, das ist der Trend und der wird sich jetzt auch nicht groß ändern.
Also kann man das gar nicht aufbrechen, dieses System, dass wenn oben einer gefeuert wird und jemand Neues kommt, dann auch der Rest ausgetauscht wird. Also für Kontinuität spricht es ja eher nicht, ne? Die ja gerade im NLZ, also grundsätzlich, aber auch im NLZ vor allem, finde ich, wichtig wäre.
Ja, ich meine, das ist natürlich immer im Profi, also man muss ja den Leistungsbereich vom NLZ letztlich eher zum Profifußball rechnen, also ab der U17, ja. Weil das ja letztlich auch die Strukturen dann reinfüttert, und von daher im Profifußball von Kontinuität zu sprechen, ist schwierig. Ich glaube, man braucht eher Kontinuität in den Strukturen als Kontinuität in den Personen, weil das kann man gar nicht leisten, weil da wird dann der eine abgeworben, dann wird der eine U17-Trainer, U19-Trainer in, was weiß ich, in Karlsruhe und dann rückt da jemand auf und hier und da, und jeder sieht so den nächsten Schritt, weil U17 dann besser als U19 ist, und dann kriegt der U21-Trainer ein Angebot aus Österreich und ist weg, weil er da erste Liga trainiert. Also ich denke, das ist schwieriger, die Kontinuität in den Personen aufrechtzuerhalten, sondern man braucht halt eher Kontinuität in den Strukturen und vielleicht auch in den Werten oder in den Ideen, die man vermitteln will. Und ich glaube, so bei denen, die nicht direkt davor sind, im NLZ wäre das zum Beispiel sowas wie ein pädagogischer Leiter. Ich glaube, das wäre wichtiger, da längere Kontinuität drin zu haben, als zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie unbedingt die nächsten 5 Jahre müssen U19 und U21 und U17 immer von den gleichen trainiert werden, weil das einfach im Profifußball unrealistisch ist.
Ja, aber wer legt die dann wieder fest? Das kann ja dann wieder bloß einer sein, der irgendwann weiterzieht, und dann kommt halt wieder der Nächste und legt das nächste Leitbild.
Ja, das müssen halt die Gremien, es gibt ja Gremien, die länger da sind und die nicht weiterziehen, und eigentlich müssten die dafür verantwortlich sein. Und ich glaube, weiß nicht, beim Club ist ja also das zum Teil ja auch so, dass dann diese Gremien, also auch Vorstände sind ja idealiter nicht so, dass die sofort weiterziehen. Ich meine, die Zustände beim FCN, was einen Sportvorstand angeht, das ist ja auch jetzt nichts, was normal ist.
Ja, was ist beim Club schon?
Bei Vereinen wie im FCN schon, aber.
Doch noch eine Beleidigung hinbekommen.
Sehr schön. Wobei man ja sagen muss, dass in Nürnberg unter Rainer Zisch zum Beispiel relativ lange Zeit ja diese Kontinuität gab. Dann gab es halt eine Verwerfung durch eine Personalie, die da alles ein bisschen auf links gedreht hat. Und nachdem die Personalie dann weg war, natürlich auch wieder alles neu aufgestellt werden musste. Aber ich glaube, jetzt mit Wiesinger und auch den Vorständen ist da, glaube ich, momentan eine ganz, ganz gute, ja, Kontinuität kann man es vielleicht nach so einer kurzen Zeit noch nicht nennen, aber ein gewisser Weg eingeschlagen, der vielleicht auch mal zukunftsfähig ist für eine Zeit lang. Jetzt habt ihr doch so ein schönes Leitbild erklärt gekriegt bei der Hauptversammlung.
Ja, der Club, das Leben.
Ja.
Das finde ich gut für eine Zeit lang. Den Zusatz habe ich für dich sehr bezeichnet. Okay. Ja, sonst noch irgendwas zu dem Thema, bevor wir irgendwie versuchen...
Jetzt kommen wir endlich auf die Handwerkerflanke.
Ja, genau.
Die ich versuch's zu vermeiden, ne?
Die ich angekündigt habe, tatsächlich im Gespräch mit Daniel Böllein vor dem Spiel, der beim ersten FC Nürnberg wie für alles zuständig ist, unter anderem für die Online-Spielberichte. Und dem habe ich angekündigt, dass Tim Handwerker das Spiel seines Lebens machen wird und unter anderem eine Flanke in den Strafraum bringen wird.
Ja, die Halbzeit seines Lebens.
Genau, immerhin. Flanke in den Strafraum.
Und eine gute Chance noch.
Ein Distanzschuss. Ja,
der Distanzschuss.
Distanzschuss, ganz knapp. Gefährliches Mittel, Distanzschüsse.
Also, da ist der Geisi seit Jahren nicht mehr rangekommen an diese Knappheit.
Ja, das stimmt.
Das spricht nicht für alle Beteiligten.
Ja, also Tim Handwerker, erste Halbzeit sehr gut, der ganze Club eigentlich in der ersten Halbzeit sehr gut, fand ich. Man hat das alles, obwohl dieses Rudolf-Habig-Stadion ja sehr laut ist, auch mit nur 16.000 Menschen, von denen sich sehr, sehr viele vorher testen lassen mussten, lange Schlangen vor den Testzentren, den mobilen, souverän runtergespielt, gegenteilige Meinungen.
Ja, Dresden
wenig,
war halt
wenig zugelassen, ne?
Ja, genau. Also das ist immer die Frage, ne? Dresden schwach, Club stark, aber
wir
insgesamt
sind ja der Positivismus-Podcast.
Ja, ja. Ja. Aber ich finde, insgesamt war der Club das in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Also dieses Zulassen von Chancen, das war ja aus dem Spiel, war ja quasi fast gar nichts. Also so ein bisschen war es mal, aber Nee, eigentlich nicht. Und von daher war das schon ordentlich. Und dann nach vorne, gerade so das Umschalten hat da eigentlich relativ gut funktioniert. Ich meine, es ist dann öfter mal noch der Ball verloren gegangen, aber insgesamt also nicht nur beim 1-0, sondern in zwei, drei anderen Situationen auch, da war halt dann nur der letzte Pass, der dann nicht so funktioniert hat.
Ja, okay. Sonst noch was zur ersten Halbzeit? Sehr überraschend in der Startelf Lukas Schleimer statt Manuel Schäffler.
Wir haben nach der PK noch drüber philosophiert, der Kollege Bichele und meine Wenigkeit. Wie stellen wir denn auf? Und hat man sogar mal kurz über den Herrn Schleimer nachgedacht, aber dann beide zu dem Entschluss gekommen, dass das vielleicht nach seinem ja auch nicht so grandiosen Auftritt als Einwechselspieler beim letzten Mal vielleicht doch nicht die Option ist. Also haben uns dann anders entschieden, aber
durfte mitmachen. Grandios war es dann aber irgendwie wieder nicht, nee, oder? Wobei der Trainer danach sich zufrieden geäußert hat, was Trainer wahrscheinlich müssen. Aber wie fandest du ihn, Flo?
Ich glaube, kommt halt drauf an, was für einen Auftrag er hat. Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch dann so ein bisschen unter dem Eindruck der anderen Noten dann, also ich hatte erst eine 4 minus und habe dann auf plus 5, also irgendwo so in dem Dreh, die 4,5, die es beim Kicker waren, das wäre so ungefähr das, was ich gewählt hätte, wenn ich diese 0,5 hätte und nicht zwischen 0,3 und 0,7 entscheiden müsste. Mhm. Weil man darf nicht vergessen, ich glaube, nach hinten hat er schon ziemlich ordentlich gearbeitet, also hat auch keinen seiner Defensiv-Zweikämpfe verloren, hat aber auch nur 4 geführt, also ist natürlich dann auch immer so kleine Stichprobengröße, aber insgesamt, das fand ich schon ganz okay, aber es war halt nach vorne und ich meine, ich habe ihm dann einfach auch für die Schwalbe was abgezogen, weil das war einfach richtig unnötig, dass man sich da, ich meine, das Solo ist ja toll und dann, klar, er sucht einfach nur einen Kontakt, ich weiß schon, aber es ist halt einfach extrem nervig. Viel nerviger ist natürlich, dass er, wenn er den Kontakt kriegt, das auch noch gepfiffen kriegt, aber war insgesamt nach vorne halt nicht so prickelnd. Andererseits liegt es natürlich auch so ein bisschen an der Spielanlage, weil mein Erik Schuranov ging es ja ähnlich. Ich meine, die mussten die Bälle relativ tief holen, konnten sich eigentlich vorne nicht entfalten und dann den Ball immer mal wieder so aufnehmen und versuchen ins Dribbling zu gehen, ist halt dann auch nicht die angenehmste Aufgabe.
Hallo, nur schlechte Noten für unseren Club. Klar war nicht das beste Spiel von uns, aber wir haben gewonnen. Da kann es doch nicht nur schlechte Noten hangeln, soll wahrscheinlich hageln heißen. Unverständlich, wie ihr zu solchen Noten kommt. Grüße, Marco hat uns heute per E-Mail erreicht. Waren meine Noten wirklich so? Ich habe ja die Noten machen dürfen diesmal wieder. Waren die so sehr viel schlechter als die du vergeben hast, Flo?
Wir sind noch relativ nah beieinander. Also du hast einen Schnitt von 3,63, ich habe einen von 3,5. Also gerade im Vergleich zu den Kollegen von der Bild, die haben 3,2 und der Kicker hat 3,4. Also ja, also man kann sicherlich über das eine oder andere kann man sicherlich reden, aber es ist, also ich hätte jetzt, ja, also dafür fand ich zum Beispiel den Zweier für Martinia übertrieben. Aber
meinen Zweier für Martinia? Warum? Der war ja super, Martinia.
Und ich will, nee, aber hat er nichts halten müssen.
Ja, aber da habe ich mir, naja, so ein paar Distanzschüsse und sowas. Und da habe ich mir gestern auf der Tribüne gedacht, das ist aber auch so unfassbar langweilig, wenn man irgendeinem Torwart dann halt immer eine 3 gibt, weil er entweder keinen Elfmeter gehalten hat, was dann zu 1 führt, oder halt kein Eigentor geschossen hat, was zu einer 6 führt. Und dann kommt immer diese 3. Und dann dachte ich mir, bin ich mal freundlicher und mache jetzt die 2 zur neuen 3. Das ist eine Dienstanweisung, Uli. Du hast meine Noten auch.
Ja, super.
Ja, du hast meine Noten auch scheiße gefunden. Ne?
Nee, ich habe sie dann gelesen und dachte auch, naja, also wenn man jetzt nur die Noten lesen würde, käme man jetzt nicht unbedingt drauf, dass der Club das Spiel gewonnen hat. Aber ich bin ja auch immer nach Meinung vieler immer zu streng. Also man kann die im Einzelfall schon überall nachvollziehen. Ich habe von der zweiten Halbzeit immer so sehr viel gesehen, weil den Eindruck der ersten Halbzeit gehabt, da war ich jetzt bei einigen Spielern ein bisschen besser. Ich fand jetzt auch bei Schindler, weil Trainer ja auch gesagt hat, wir waren überragend verteidigt oder perfekt verteidigt.
Hat er.
Eben nicht. Ob dann die eine Szene schon ausreicht, er hat es ja dann elegant gelöst. Ne?
Also, ja, ich meine, die Szene in der zweiten Halbzeit, als er dann, wie heißt der nochmal,
Ransford Jeboa Königsdorfer.
Ja, genau, mein Lieblingsname, ich kann ihn mir nie merken. da verschätzt er sich erst und dann Notbremse. Und
ja, wer sieht ja, dass Valentini daneben steht und denkt, dann kann ich da einmal an der Hose ziehen. Ja. Das ist die Erfahrung. Das hat er gesehen.
Okay. Und dafür habe ich ihm dann was gegeben für diese Szene?
Eine 4.
Und verdient hätte er eigentlich eine 1, weil Christopher Schindler überragend.
Sie haben halt trotzdem zu 0 gespielt, die ganze Abwehr. Wie gesagt, Handwerker fand ich erste Halbzeit richtig gut und da bin ich ja bekanntermaßen immer sehr kritisch, aber zweite Halbzeit, ja.
Ja, die hast du ja
nicht gesehen. Drei hast du, glaube ich, gegeben, ne?
Ich weiß es echt nicht mehr.
Handwerker 3,5. Ja, oder 3,5. Ja, das war mir zu wenig dafür. Also da habe ich zwischen 2 Minus und plus 3 geschwankt, dann plus 3 gegeben. Aber es ist, also die zweite Halbzeit insgesamt natürlich dann nach vorne gar nichts mehr ging. Ich meine, das muss man schon immer auch so ein bisschen einpreisen.
Aber wie oft macht er denn so eine Flanke? Man muss ja mal an die Burschen denken. Dann liest er die Note, denkt, freut sich, denkt, oh super, Torvorlage und dann ist halt wieder bloß der 3,5.
Also, und dann denkt er sich, lohnt sich überhaupt nicht, wenn ich flank und
der Flo. Dann kann ich sie ja auch wieder hinters Tor schießen. Also.
Flo ist heute sehr laut. Kommt dir das auch so vor, Uli, eigentlich? Das ist,
echt?
Nee. Ja, okay. Dann ist es nur bei mir, wenn der Flo spricht, dann muss ich
immer. Ich höre nur immer die Kinder bei dir im Hintergrund.
Ja, ja, die höre ich auch.
Echt? Die höre ich zum Beispiel nicht, weil ihr mein Trommelfell, glaube ich, jetzt schon zerstört habt. Aber es ist tatsächlich heute sehr viel los auf diesem Aktivspielplatz. Hört man auch das Gehämmere und das Geklopfe, weil es wird irgendwas gebaut. Aber
nö.
Nö? Okay. Dann ist cool. Ja, also zu schlechte, zu strenge Noten diesmal von mir. Aber die zweite Halbzeit war ja wirklich.
Ja, das fände ich ganz interessant. Also wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich einen Trainer auch gefragt, ob nicht diese Umstellung dann nach der Einwechslung auf so dieses, ja, ich weiß nicht, die einen haben gesagt 4-1-4-1, die anderen haben gesagt 4-3-2-1 mit so
Dumann und Trainer hat gesagt Doppel-6.
Ja, das war bei Dreifach-6. Also Realität war es ein Dreifach-6. Von daher, also die Umstellung, dass Möller Daly dann plötzlich draußen kleben musste, also das ist ja, wenn man sich die Karte anguckt, den Aktionsradius von ihm, ist in meiner Analyse bei Club Fans United auch zu sehen. Die habe ich rausgeholt aus dem Datenbericht. Du siehst halt einfach, in der ersten Halbzeit ist er noch überall und in der zweiten Halbzeit klebt Möller Daly dann plötzlich nur noch links. Und das ist einfach ein Problem. Also wenn du ihn durch die Umstellung dann auch draußen festpinnst an der linken Außenbahn, dann nimmst du dir halt einfach auch Elemente aus deinem Spiel raus. Und also Möller-Deli war dann irgendwann halt nicht mehr auf der 10, sondern weitgehend links außen, egal ob das jetzt durch die Umstellung war oder durch die normative Kraft des Faktischen auf dem Platz. Aber er war dann einfach gefesselt auf der linken Außenbahn und das ging halt dann einfach nimmer in derselben Art und Weise.
Man darf ja bei der Gesamtbewertung eins nicht vergessen, wir haben ohne Dovedan gespielt.
Ja,
also,
endlich
sagt es mal jemand. Dortmund steckt den Haaland auch nicht so einfach weg, wenn der mal zwei Wochen ausfällt, das hat man ja gesehen. Also das muss man ja mildernde Umstände berücksichtigen.
Und er ist ein bisschen angeschlagen, ich möchte keine Panik verbreiten mit
Blick
auf Heidenheim. Er hat zwar heute
bei Heidenheim, Ex-Verein,
Spielersatztraining mitgemacht, aber ein bisschen früher aufgehört, weil er letzte Woche mal was auf den Fuß bekommen hat. Naja, wird schon. Dove dann, Kämpfer. Okay. Ich sehe schon, wir kommen durch dieses Spiel heute irgendwie. Haben wir den Themenkomplex? Haben wir den
Themenkomplex ja,
halt Handwerker so, jetzt mit halt so, Mats Möller-Daly abgeschlossen?
Ja, so ja. Ungefähr. Es ist halt so zäh wie das Spiel ein bisschen. Ne? Also, es ist aber halt schwierig durchzukommen.
Auffallend ist schon, wenn der Club, er schießt jetzt nicht so viele Tore, aber wenn er Tore schießt, sind die in letzter Zeit doch mitunter ausnehmend schön. Also von der Herausspielen her, von der Kombination her.
Also der
Uli Flo würde jetzt wieder bestimmt sagen, ich muss mehr reden. Wir haben kürzlich den Podcast im Auto gehört, den letzten, und meine Kinder haben gesagt, Papa, du sagst ja nie was. deswegen wurde ich angewiesen, ich soll
öfter Kinder, mal sagen. Kinder, das ist gut so.
Da war ich aber müde bei dem Podcast damals auch. Das war, wo ich auf der Geburtstagsfeier am Tag vorher war.
Ah ja, okay.
Da habe ich wirklich, glaube ich, nicht viel gesagt. aber ich muss jetzt den Eindruck revidieren und muss öfter mal ins Wort fallen und ist halt so.
Ja, okay. Und was wolltest du jetzt sagen? Oder hast du
jetzt wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ja, dass die Tore schön sind.
Du hast gesagt, dass, dass das Tor schön war und wir.
Genau,
und
der Flo würde bestimmt bestätigen, dass das irgendwie wieder alles kein Zufall war, sondern der Spielzug genau so mit dem Hinterlaufen von Handwerker und dem Seitenwechsel von Valentini genau so geplant war.
Dazu,
brauche ja nichts mehr sagen.
Dazu habe ich auch noch eine Anmerkung und ich habe Tom Kraus heute gefragt, ab welchem Moment er in diesem Spielzug wusste, dass das ein Tor geben könnte und eine Chance für ihn. Und das sagte er tatsächlich ab dem Moment, wo Mats Müller-Daly auf Handwerker spielt. Da dachte ich mir, wow, da muss man auch einiges zutrauen haben oder von den bisherigen, noch nicht so viel mitbekommen haben.
Aber also eigentlich hätte er nur noch Tempelmann stehen müssen und einköpfen, dann wäre es wirklich auffällig gewesen. Aber
haben wir da ein offensives Muster, Flo?
Ja, das ist auf jeden Fall eins. Also dieses Hinterlaufen wird ja oft gewählt. Also das machen die zwei ja wirklich sehr oft, dass ein Handwerker dann hinterläuft. Ich glaube sogar, dass Mats Müller-Daly den Ball gar nicht hundertprozentig präzise spielt, sondern so einen ganz kleinen Tick so, dass das Handwerker abbremsen muss. Und das ist genau die Millisekunde, die dann da ist, durch die Tom Kraus dann frei steht. Also war interessant, aber an sich das Muster ist da. Also so ist es nicht. Das ist schon, also gerade auch der Wechsel vorher von Valentini und so, also da ist schon was da, aber es wird halt noch insgesamt über die 90 Minuten gesprochen zu selten angewendet.
Ja, aber kommt noch, oder, Uli, damit du auch was...
ich schon wieder erzählt. Ja. Ich bin überfordert.
Steigt denn der erste FC Nürnberg auf, Uli?
Ich glaube, das fragst du mich jedes Mal, oder? Mhm. Naja, Stand jetzt. Ich habe jetzt mal die Tabelle angeschaut. Nächstes Wochenende spielt Paderborn. Ja, hat er gesagt. Ja. Paderborn spielt jetzt gegen Regensburg. Wenn die vielleicht unentschieden spielen und Schalke spielt, glaube ich, in Hannover und nicht gewinnt, dann könnte man doch einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.
Mit einem Heimsieg gegen Heidenheim. Das ist schön, dass du das vom
11. willst keinen Druck aufbauen.
Spieltag abhängig machst. Das gefällt mir gut.
Also wenn die Vierter nach dem 8. Spieltag absteigen können, dann kann der Klubber nach dem 11. Spieltag aufsteigen.
Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Gut, das kriege ich bloß nicht in den Podcast-Titel rein irgendwie. Aber naja, ich überlege noch ein wenig.
Mach was mit Squid Game, weil dann klicken es die Leute an.
Ja, das ist auch gut. Aber
sind dann aber enttäuscht, wenn sie den Podcast hören, weil um Fußball und Pizza geht.
Ja, aber es sind ja eh immer alle enttäuscht, wenn sie diesen Podcast hören. Deshalb werden die, die da neu dazukommen, jetzt auch nichts Besonderes. Inklusive wir sind ja auch immer, wir sind ja schon beim Machen enttäuscht von uns. Das an alle, die Mails schreiben wollen, wir wissen es. Noch was zu dem Spiel? Mir fällt nicht mehr so viel ein.
Ich fand es insgesamt schon spannend, wie der Club ja dann so die letzte Viertelstunde ja eigentlich doch ziemlich, ziemlich tief stand. Also man sieht es dann auch an so Kleinigkeiten, wie dass die eingewechselten Dumann und Schäffler irgendwie insgesamt zusammen noch 7 Pässe gekriegt haben in der ganzen Zeit, die sie auf dem Platz standen. Also da ging dann nach vorne quasi gar nichts mehr. Man stand sehr, sehr tief. Mhm. Aber so wirklich gefährlich war es ja eigentlich nicht, was Dresden dann gemacht hat, sondern die haben eigentlich schon gut wegverteidigt.
Ja, was ja... Ja, bitte, Uli, du.
Ich schon wieder. Das Lustige, wurde uns, glaube ich, auf Twitter jetzt vorgeworfen, dass wir vor der Saison alle geunkt haben, wir Untergangspropheten, wie schlecht die Abwehr ist, wie man denn keine gescheiten Innenverteidiger holen kann und keine Backups richtig für die Außenverteidiger und wir dafür einen super Sturm haben. Und jetzt,
Ja, das ist schön, das ist diese Kategorie.
Wir nochmals, wo wir uns entschuldigen.
Genau. Ja. Die machen wir nicht nur am Anfang des Podcasts, sondern wird so ein wiederkehrendes Element in diesen 1,5 Stunden, die wir ab jetzt immer machen. Oder 3 Stunden. Ja, super Abwehr. Also jetzt, da ich ja auch weiß, dass Enrico Valentini letzte Saison schon der weltbeste Rechtsverteidiger war und jetzt noch Christopher Schindler dabei ist, Tim Handwerker und Esker Sörensen.
Dank Christopher Schindler auch deutlich besser
sehr,
ist.
Sehr solide, ne?
Ja, ja, ich finde ja fast noch ein bisschen besser als sehr solide, aber hängt es wirklich so sehr mit Schindler zusammen?
Ja, ich glaube, wenn man sich Sörensen so anschaut, spielt das schon eine Rolle, weil ich meine, er hat ja mit, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, und wenn er neben Markreiter gespielt hat, war er ja auch sehr solide, und wenn er neben Hübner gespielt, das war ja auch sehr ordentlich, und dann nur neben Lukas Mühl war es nicht so ordentlich.
Grüße.
Stellt euch vor, wir hätten diesen Mavropanos noch.
Ja. Der anscheinend jetzt ständig kaum Tore schießt, behauptet zumindest unser Chef Peter Schulze-Zacher in jeder Sonntagskonferenz. Ich habe noch kein einziges dieser Traumtore gesehen, aber ja, kann ich mir
nicht mehr sagen. Ein Solo und ein Distanzschuss, du musst dir den Distanzschuss anschauen.
Ja. Okay. Und da wird den Ball dann weggrätscht, irgendein Schuss, wo also so antizipiert, glaube ich, nennt man das, ne? Und da vor dem eigenen Tor die Grätsche ansetzt und so einen Schuss blockt. Also ich fand den ja beim Club damals schon Wahnsinn.
Ja.
Leider nicht lange da und verletzt. Aber es war nicht alles schlecht, was Palli Kutscher gemacht hat.
Ne? Nee, Herr Palli Kutscher. Und vor allem immer noch das beste Vorstellungsvideo. Habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Ne? Das jemals.
Das am Flughafen?
Das am Flughafen, ja. Als dann zum Schluss noch in dieses Taubennetz hochgeschwenkt wird von der Kamera. Das war, habe ich, glaube ich, sogar einen Text drüber geschrieben damals. So beeindruckt hat mich das. Gibt es das noch? Das findet man bestimmt noch, ne? Wenn man Mavropanos bei YouTube oder sowas eingibt.
War das, wo ihn Christian Bönig empfängt, oder?
Ja, also Robert Palli Kutscher und Christian Bönig. Ich glaube, Christian Bönig filmt und Robert Palli Kutscher begrüßt Mavropanos und dessen Manager, die erstmal sehr irritiert schauen, was dieser große Mensch da von ihnen will, bis sie dann checken, dass das, dass das der Sportvorstand ist, der sie gerade eingekauft hat, und dann nach einigen Zögern doch noch rübergehen und freudig abklatschen. Also ein sehr schönes Video, muss man sich unbedingt.
Christian Bönig habe ich heute früh, als ich meinen Sohn zum Kindergarten gebracht habe, getroffen. Also getroffen ist übertrieben, weil er ist mit Hund am Fahrrad an mir vorbeigefahren und hat freundlich gegrüßt. Also die Stimmung scheint gut zu sein, wenn man gewinnt.
Die Stimmung ist ausgelassen fast schon beim Club. Aber auch zu Recht, weil der Club ja aufsteigt, dann wenn da kein Grund
so Gott sei Dank hast du mich nicht gefragt, sondern nur einen Uli.
Ja, mit dieser Defensive, eine Diskussion, die ich gestern schon mit meinem Freund Kerem geführt habe,
der hat heute noch gar nicht angerufen.
Nee, hat noch gar nicht angerufen. Der ist ja ein großer Eintracht-Fan, und ich habe ihn mit der Niederlage gegen Hertha geärgert. Und dem schrieb ich, dass Defense ja Championships gewinnt. Und er meint, dass das eine längst überholte Erkenntnis ist. Würdest du dem zustimmen, Flo, dass es...
Also ich habe das ja an dieser Stelle...
Frag mal deinen Statistikkollegen, schreibt er. Die beste Defensive ist
eine gute Offensive. Der soll mich das nächste Mal beim König Semmelwurst selber fragen.
Ja, das sage ich ihm nochmal. Ach nee, er hört es ja wahrscheinlich, weil er das ja zum Einschlafen braucht hier. Gute Verteidigung hilft, aber wenn du kaum Tore schießt, beziehungsweise nicht genug schießen kannst, wirst du auf Dauer nicht erfolgreich sein. Das wird nicht mal für die zweite Liga reichen. Das wolltest du auch sagen.
Also ich habe es an der Stelle ja schon mal gesagt, in den letzten 10 Spielzeiten ist, glaube ich, bis auf Kiel jedes Mal die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren mit den wenigsten Niederlagen aufgestiegen.
Okay.
Also, und wenn du wenig Gegentore kriegst, verlierst du kaum Spiele. Das ist so einfach.
Also habe ich die Diskussion gewonnen. Ja, Uli?
Ich kann ja nur gebetsmühlenartig jede Woche an die Magath-Saison zurückerinnern, den du übrigens getroffen hast, Flo, ne, diese Woche.
Oh,
ich
dachte ich schon.
Ja, den habe ich. Das, nee, ich. Bei der, der war auf, ich dachte, auf die Einladung von Albert Übelacker war der bei der U21. Und die saßen dann, also es war ein sehr lustiges Bild, also in der Bank vor uns saßen dann von links nach rechts Dieter Hecking, Dieter Nüssing, Felix Magath und Albert Übelacker. Und Dieter Hecking und Felix, ja, und Dieter Hecking und Felix Magath haben, also zumindest ich habe nicht gesehen, dass sie ein Wort gesprochen haben. Dieter Hecking hat dann irgendwann in der Halbzeitpause sein Handy ausgepackt und Sky sehr laut angemacht, weil er zweite Liga geguckt hat.
Ja. Wie ich bei Familienfeiern.
Hat es aber dann, glaube ich, während der zweiten Halbzeit des Spiels, des U21-Spiels wieder ausgemacht, auch wenn man nichts verpasst hätte, wenn man das Spiel, wenn man weiter Sky geguckt hätte. Und ja, war aber sehr interessant. Nee, es ist einfach, ja, also das war, man muss ja sagen, es ist ja insofern ein Schritt nach vorne, weil die Abwehr jetzt auch wieder auch besser steht. Also mit Christian Fjell danach auch drüber gesprochen. Er meinte dann auch, ja, man muss halt dann ein bisschen Zugeständnisse machen. Die spielen jetzt auch 4-4-2 mit Raute, machen dadurch das Zentrum deutlich dichter und haben jetzt also dann in den beiden Spielen, um den Bogen zu schlagen, jetzt ein Gegentor kassiert. Und das war eher ein zufälliges Gegentor. Haben jetzt in Eichstätt 3-0 gewonnen, haben gegen Memmingen 1-1 gespielt. Also man, vielleicht auch so ein bisschen so die Stabilität, die jetzt da dazukommt. Und aber es war schön, war es nett anzuschauen. Also da gab es gab Jahre, in denen es schöner anzuschauen war, was die U21 gespielt hat.
Ja, unter Michael Köllner.
Unter Fabian Adelmann, schöne Grüße an den, weil der jetzt, glaube ich, seine ersten acht Spiele beim ATSV Erlangen in Folge gewonnen hat. Der ist in die Bayernliga jetzt gegangen als Cheftrainer und hat da jetzt von 8 Spielen unter seiner Leitung hat der Verein 8 gewonnen. Also das scheint ein guter Transfer gewesen zu sein, den der ATSV da getätigt hat.
Ja, so. Warum wir nicht über die Clubfrauen sprechen, wurden wir auf Instagram gefragt. Eine Frage, die ich mir auch schon länger stelle, aber ich fürchte...
Ich habe ein bisschen was gesehen am Wochenende. Also gibt ja im Stream, also die zweite Frauen-Bundesliga läuft ja komplett im Stream, frei empfänglich, ohne Kosten. Und ich habe mir ein bisschen was...
Ingolstadt, oder?
Wenn ich das ja, genau. 2-1? Ja, ich glaube, es war 2-1. Nicht 2-0. Aber also auf jeden Fall, sie haben gewonnen und also das, was ich habe vor allem die erste Halbzeit gesehen und da muss ich auch sagen, ja, also da war auch so dieses schnelle nach vorne spielen war schon echt ordentlich. Also das war schön anzuschauen. Die sind insgesamt ja gut dabei. Also ja. Die sind jetzt bei 13 Punkten aus 7 Spielen, sind Vierter, 2 Punkte hinter dem Zweiten. Das wäre der Aufstiegsrang. Also vielleicht ist ja die Antwort auf die Frage, steigt der FCN auf? Ja, eher bei den Frauen zu finden. Oder ein doppeltes Jahr.
Ja, aber warum werden wir es schaffen, in Zukunft regelmäßig darüber zu sprechen? Ich befürchte es fast nicht. Erstens brauchen wir immer ungefähr 60% der Zeit für Nebensächlichkeiten. Dann müssen wir die Männermannschaft reinpacken und dann wird es erstens zeitlich schwierig. Zweitens weiß ich nicht, ob wir es schaffen, diese Mannschaft so abzudecken und so oft zu sehen, dass es ihrer auch würdig ist. Und wenn wir immer mal nur so wieder...
Könnt ihr mal eine Sonderausgabe machen.
Ja, aber das finde ich dann auch so pflichtschuldig, irgendwie so feigenblattmäßig.
Das ist wie am Weltfrauentag nur Redakteurinnen eine Zeitung machen lassen.
Genau. Also schwierig.
Ich gebe es weiter.
Ja. ja, gib den Vorschlag doch mal weiter.
Hey, die Kritik.
Ja. Längst passiert. Ja, mir fällt keine zufriedenstellende Lösung ein. Deshalb, euch auch nicht, ne? Vielleicht sollte
wenn es mir so muss den Kollegen Lars halt mal wieder einladen zum Podcast. Ja, ja. Ist doch im Frauenfußball relativ zu Hause.
Ja, aber das, also vielleicht findet sich ja irgendjemand, der einen wirklich regelmäßigen Podcast macht über diese Mannschaft.
Also bei den Kollegen von Total Beglückt
genau.
Ist es schon so, dass sie regelmäßig drüber sprechen.
Ja, das stimmt. Also,
aber also von daher, ich finde es auch, man kann es nicht erzwingen und es wäre jetzt auch, ich bin da auch bei dir zu sagen, ja, wir machen das jetzt, weil wir es halt müssen. Das ist auch so der falsche Ansatz, finde ich, sondern wenn sich's mal anbietet, also was weiß ich, jetzt das nächste Ligaspiel ist, glaube ich, erst am 7.11. Da geht's dann gegen den Dritten, gegen Gütersloh. Ich meine, dass man dann vielleicht, wenn man das mal sieht oder mal rausgeht und sich anguckt, dass man dann drüber spricht, ja, aber einfach nur, wir gehen da hin und dann.
Dann machen wir einen Kadepp-Ausflug. Das ist doch mal wie so ein Klassenfahrt. Da gehen das wir ist mal zum Frauenfußball, essen eine Pizza beim Valentin danach und dann reden wir darüber.
Das hört sich doch nach einem Plan an.
Ja.
Ja. Okay. Ob die sich jetzt darüber freuen sollten, wenn wir häufiger über sie sprechen, ist ja nochmal die nächste Frage. Also dann hagelt halt
ja, die Fünfer. Es ist zumindest so, dass die Herrenmannschaft spielt da am Freitag schon, also am 5.11. gegen Bremen. Das heißt, am 7.11. in der Früh um 11 haben wir ja alle Zeit.
Ja, das kommt noch dazu, dass 11 Uhr halt echt auch eine fiese Anstoßzeit ist. Also, aber naja.
Ja, aber immerhin, ich habe es jetzt nur festgestellt, bei in der Frauen-Bundesliga ist es ja so, dass, was weiß ich, die Bayern-Frauen parallel zu den Bayern-Männern spielen, wenn die ihr Spitzenspiel haben.
Das ist natürlich kommt. Ja. Okay, also wir gehen am 7.11. zum
7.11.
Frauenfußball. Was, wer ist da der Gegner nochmal? Ich habe nicht genau aufgepasst.
FSV Gütersloh 2009.
Naja, super. Hey, hießen die nicht mal 2000 Gütersloh?
Ja, aber das war, glaube ich, der FC Gütersloh.
Okay, auch gut.
Wir können da einfach unsere drei Pappaufsteller hinstellen.
Nee, das schauen
einfach
wir
uns, so drüber reden.
Das schauen wir uns jetzt schon
also mal. Also da kann man jetzt, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, an dem Wochenende kann man den Triple Header quasi machen an Heimspielen, wenn man nämlich die zweite Mannschaft, also die U21, spielt noch gegen Schalding-Heining an dem Samstag. Also da kann man dann quasi seine Zelte am Pfalzner Weiher aufschlagen und komplett jederzeit.
Packe, volles Programm. So, jetzt überlege ich gerade, haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Ich schaue mal schnell. Irgendwelche Beschimpfungen auf...
Wir brauchen, glaube ich, noch einen Sven Jablonski der Woche, auch wenn der Sven Jablonski selber, glaube ich, relativ gut gepfiffen hat gegen bei Bayern gegen Leverkusen.
Nicht? Nee. Hat er nicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber hat er nicht. Ein Jablonski der Woche. Puh, das trifft mich unvorbereitet. Ich muss kurz in mich gehen, vielleicht wenn ihr erstmal eure... Habt ihr einen oder eine?
Also muss es jetzt was Negatives oder was Positives sein?
Ich bin ja der Meinung, was Negatives. Der Flo ist da für eine offenere Sichtweise auf den Jablonski. Aber mir ist es egal. Ich nehme auf jeden Fall immer Negativen. Aber ich nehme mich einfach mal selbst. Die Woche bin ich mein Sven Jablonski der Woche. Ohne Begründung.
Das gilt aber für jeden Menschen doch immer, oder?
Ja.
Man ist immer sein eigener Sven Jablonski.
Das wollen wir. Ja, aber hast du eine. Wenn du schon vorschlägst, dann muss dann auch was kommen.
Achso, so ich?
Ja, du?
Ja, also mein Sven Jablonski der Woche ist mein neuer Stundenplan, der seit der Woche gilt.
Okay, weil?
Der mir teilweise 4 Freistunden am Stück beschert. Also ich habe 2 Stunden Unterricht, habe dann 4 Stunden rumsitzen, um dann nochmal eine Stunde zu unterrichten.
Das ist tatsächlich bitter.
Und ist das jetzt negativ oder positiv? Das habe ich immer noch nicht kapiert.
Ja, das kommt drauf an. Man kann ja dann durchaus auch so Sachen. Ich habe dieses Jahr keine Klassenleitung. Dafür darf ich dann wiederum Danke an meine Schulleitung sagen. Das erste Mal in 12 Jahren, dass ich keine Klassenleitung habe.
Mhm. Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Ne,
das ist ein Zeichen dafür, dass wir ganz viele Referendare haben im zweiten Jahr, die alle eine Klassenleitung brauchen, weil das bei denen Teil der Ausbildung ist. Daran liegt es und deshalb habe ich keine und das heißt, ich habe aber weniger Verwaltungskram zu erledigen und das heißt, in den 4 Stunden, ja, man kann korrigieren, aber ansonsten hocke ich wahrscheinlich dann eher irgendwie im Ebel um die Ecke oder so und trinke einen Kaffee. Warte auf die eine Stunde. Ja. Was ja auch nicht schlecht ist und man kann bestimmt auch irgendwelche Statistiken wälzen oder Excel-Tabellen erstellen oder sonst irgendwas.
Wir haben noch gar nicht über die Laufleistung gesprochen im Spiel gegen Dresden. Kannst du mir
da. Die habe ich mir nicht mal angeschaut.
Ah, das sagst du immer. Hast du sie dir angeschaut, Uli? Nee, ne?
Nee.
Er kommt von dir noch, Jablonski, der Woche, weil du beschwerst dich, dass du nicht so viel reden darfst und dann...
Ich habe aber wirklich nichts Schlechtes erlebt in der Woche, es tut mir leid.
Okay, das ist doch sehr schön. Das freut mich für dich.
Ich habe ein MRT gehabt und festgestellt, dass ich keinen Bandscheibenvorfall habe. Das ist eigentlich
sehr gut.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe 2 Quizze gewonnen.
Mhm. Welche, was waren die jeweiligen Themengebiete?
Also bei das Barquiz, das ist ja immer unterschiedliche Themengebiete und beim Kofferfabrik-Quiz in Fürth am Dienstag, war Spezialthema Serienmörder. Also gibt es ein Spezialthema und das war Serienmörder.
Okay.
Aber das, da kenne ich mich ganz gut aus.
Ja, weil du ein sogenannter, wie heißt das? Ich habe
Check. Ripperologe.
Ripperologe.
Also schönes fränkisches Wort, Ripperologe.
Laufleistung, Dynamo 117,69, 1. FC Nürnberg 116,57 Kilometer.
Ja.
Finde ich gut.
Und was will uns das jetzt sagen?
Ja, dass die halt viel gelaufen sind, beide. Oder ist es viel schon, ne?
Das ist schon viel, also das Maximum sind meistens so 120.
Ja.
Also von daher, ja.
Ich finde, daran kann man sofort ablesen, wie das Spiel ausgegangen ist. Nur wenn wir das machen, das nächste Mal, du liest mir Laufleistungen vor und ich sag dir das Ergebnis und die beteiligten Mannschaften.
Das wäre auch nicht bald Wetten, das in
Nürnberg. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wie Stiftfarben am Anlecken erkennen.
Genau. Und das trainieren wir jetzt. Wir machen mich fit für Wetten, das. Dass ich dann in dieser Kategorie auftreten kann.
Du, dir ist bewusst, dass es die Sendung nicht mehr gibt.
Ja, aber na, die gibt es doch jetzt wieder in Nürnberg.
Achso, die kommt ja nach Nürnberg.
Thomas Gottschalk.
Ja. Und da muss ich es noch hinschaffen. Und deshalb trainieren wir ab jetzt in jeder Kadepp-Ausgabe an dieser außergewöhnlichen Leistung. Ich glaube, das kriege ich hin.
Wetten, dass Florian Zenger aufgrund der Laufleistungsdaten jedes Zweitligaspiel der vergangenen 10 Jahre identifizieren kann.
Ja, genau, noch besser. Ja. Du machst es. Du bist eh der Telegenere von uns.
Nein. Das bezweifle ich jetzt ganz deutlich.
Gerch müssen wir jetzt noch machen. Ne?
Haben wir einen Gerch?
Ich habe einen aus meinem Archiv, den ich mir vorgenommen hatte, ihn mir nochmal durchzulesen.
Wir müssen erst den alten noch auflösen.
Ne? Habe ich natürlich mal wieder nicht geschafft. An den kann ich mich nicht erinnern, deshalb müsstet ihr das übernehmen.
Habt ihr letztes Mal einen gemacht nach der Hauptversammlung?
Nein. Nee.
Dann müsste es noch mein Ulf Metschis sein vom vorletzten Mal.
Ah ja, okay.
Den der Flo erraten hat.
Und der Fadi nicht. Ja. Wobei ich Ulf Metschis eigentlich immer ganz sympathisch fand als Spieler. Ich habe die ja alle noch spielen sehen. Bevor ich jetzt anfange, haben wir irgendwas vergessen noch? Nee, ne? Diesmal bei einer Stunde sollte man nichts vergessen haben können. Oder fällt euch noch was? Eine Laune. 1:08 steht hier jetzt, ey. Wir verplempern auch echt unsere Zeit.
Ja, aber da ist ja doch das ganze hysterische Gekicher vom Anfang dabei.
Ja, aber das war ja...
Und über Uli lustig machen, weil das falsche Spray verwendet.
Ja, für uns ist das ja Arbeitszeit. Die Leute, die sich das anhören, die müssen es in ihrer Freizeit machen. Das ist viel schlimmer.
Aber wir haben immerhin auch ein Experiment zum Ende gebracht mit Nasenspray im Mund. schafft man es immerhin noch 1:08
bis zum Ende des Podcasts
aufzunehmen.
Aber wenn komisch ist, man scheiße.
Dann mache ich jetzt schnell den Gerch, dass wir das nicht doch noch provozieren hier. Ich lese die ja immer ungern vor. Man muss aufpassen, weil da wird gleich die Lösung drunter geschrieben, dass ich das am Ende noch nie lese. Gerchs Bruder hatte bereits für den Club gespielt. Das erklärt auch, warum Gerch nach einem... Ah, Moment, muss ich noch kurz hier aufklären. Leonhard Salzer hat uns den zugeschickt, schon vor etwas längerer Zeit. Vielen Dank nochmal. Gerchs Bruder hatte bereits für den Club gespielt. Das erklärt auch, warum Gerch nach einem Probetraining bei einem bayerischen Liga-Konkurrenten, übrigens unter der Leitung eines früheren Gerchs, nicht bei diesen Vereinen, sondern kurze Zeit später beim Club einen Vertrag unterschrieb. Sein Bruder sagte, Gerch habe nur Positives über den Club berichtet und damit seine Begeisterung für diesen Traditionsverein geweckt. Das hat doch der Max Prasun hier geschrieben, oder? Zugleich war es auch Gerchs Bruder, der Gerch dem damaligen Clubtrainer empfohlen hatte. Der FCN war damals wieder einmal aus aus der Bundesliga abgestiegen und nahm mit einem rund erneuerten Kader die Mission Wiederaufstieg in Angriff. Gerichs Bruder hatte nach dem Abstieg den Club in Richtung eines Bundesligisten verlassen und sollte in seiner Karriere noch deutscher Meister, Pokalfinalist, Nationalspieler und WM-Teilnehmer werden. Ich glaube, jetzt ahnen es schon die Ersten. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder und zu dem Neuzugang, der mit ihm in derselben Pressekonferenz vorgestellt wurde und später den Rang einer Vereinsikone einnehmen sollte, blieb gleich die große Fußballerkarriere jedoch verwehrt. Vom Clubtrainer wurde er schon bald mangels Einsatzes im Training öffentlich gerügt. Ja, beide richtig. Herzlichen Glückwunsch an Uli Dickmeier und Florian Zenger.
Ich war schneller.
Ja, das stimmt.
Sicher?
Bei mir steht bei beiden jetzt, deshalb gucke ich.
Also ich habe aber gerade Brummen hören vom Flo und meine war schon durch vor einer Minute.
Ich dachte, ich habe meine Brummen hören.
Nee, tatsächlich ist bei beiden steht 15.27 Uhr, aber Uli Dickmeier ist anscheinend einen Sekundenbruchteil vorher angekommen. Entschuldigung, dass ich jetzt da so alles durcheinander bringe. Also es geht weiter in der Beschreibung. Ich schneide das raus, das Zwischenzeugs. Vom Clubtrainer wurde er schon bald mangels Einsatzes im Training öffentlich gerügt und zeitweise aus dem Kader aussortiert. Sein Anteil am Wiederaufstieg des FCN fiel daher übersichtlich aus. Er kam lediglich auf eine Einwechslung in der 73. Minute in der zweiten Runde des DFB-Pokals, immerhin ein Spiel beim FC Bayern München, und eine weitere Einwechslung in der 74. Minute im letzten Saisonspiel. Gleich wechselte nach dem für ihn enttäuschenden Jahr in Nürnberg in die erste türkische Liga zu einem inzwischen nicht mehr existierenden Verein, der in der Spielzeit zuvor als Aufsteiger unter anderem dank der Tore eines ehemaligen Nürnbergers überraschend die Klasse gehalten hatte. Und wenn ihr den jetzt auch noch wisst, das wäre cool. Und stieg mit diesem sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Er kam nur auf 3 Einsätze und immerhin ein Tor. Nach einem Jahr kehrte Gerich anschließend Europa den Rücken und in sein Heimatland zurück, spielte dort ein Jahr in der zweiten Liga, ehe sich seine Spuren offenbar kurz unterbrochen von einem Intermezzo in einem Hamburger Vorortverein im Amateurfußball seines Heimatlandes verlieren. Auch wenn über Gerichs letzte Karrierejahre nur wenig herauszufinden ist, so ist doch anzunehmen, dass der Aufstieg mit dem FCN Gerichs größter fußballerischer Erfolg blieb. Ende der Geschichtsstunde. Ich lese es echt immer bescheuert vor, aber gut, ich moderiere sie auch bescheuert. Warum soll ich es dann am Ende immer noch besser vorlesen? Okay, der Florian Zenger hat den anderen Klubberer auch noch erraten. Das könnte tatsächlich sein, ja. Schlecht. Und Wolfgang Lars hat angerufen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal langsam wieder der Zeitungsproduktion widmen, Uli. Eine sehr lustige Geschichte machen wir morgen, weil sich, glaube ich, morgen es zum 50. Mal jährt, der Büchsenwurf von Mönchengladbach. Und wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, die sonst noch in Fußballstadien geschmissen
wurden.
Motorroller und Schweinsköpfe.
Exakt.
Ja, auch die kommen vor.
Ich hatte noch den nordirischen Verteidiger da vom Wochenende, der von seinem Torwart umgeballert wurde, vorgeschlagen, weil der ja auch irgendwie geworfen wurde. Scheint sich aber nicht durchgesetzt.
Haben wir aber heute schon in der Zeitung als Kopf, ne?
Ja, ja, trotzdem. Ich finde, dass man ihn schon auch bei Wurfgeschossen nochmal hätte nehmen können. Aber es könnte eine lustige Seite sein. Uli Dickmeier hat seine Sachen schon geschrieben, glaube ich, oder?
Nee, eine muss ich noch. Das Mofa muss ich noch schreiben. Aber Aachen habe ich schon meine Erinnerungen an Aachen 2003, wo ich ja live dabei war.
Ja.
Schneebälle. Das Buch zum Büchsenwurf habe ich daheim. Das kam jetzt frisch raus.
Ah, okay. Wie heißt's? Weil wir ja hier auch immer Literaturtipps geben sollen.
Ah, ist es nicht einfach irgendwie der Dosenwurf oder so? Ich sehe es, ich kann es von hier aus nicht lesen.
Ah, okay. Wir liefern das nach auf Twitter.
Ja, es heißt, glaube ich, tatsächlich einfach der Büchsenwurf von Bökelberg, die ganze Geschichte.
Als hätte ich mir den Titel einfallen lassen, ey. Das geht kreativer. Andererseits.
Das hieße doch dann Kaspielwertung, oder?
Ja, genau, sowas. Ich habe mir ja den Kadepp nicht ausgedacht. Das war ja...
Stimmt, und auf Podigy steht, glaube ich, immer noch kein Depp. ja. Ich das richtig im Kopf.
Nochmal der Länge auch immer. Ich glaube, der Sebastian Böhm war das, der Kadett erfunden hat. Naja, Grüße. Gut.
Uli, bist du... Mal.
Ja, jetzt hat der Uli wieder ein wenig gesprochen. Naja.
Beim nächsten Mal. Man muss es ja nicht gleich übertreiben.
Ja, ich finde auch. Gut, dann haben wir es jetzt, ne? Vielen
das,
Dank euch.
Wir haben es doch noch nicht. Das Spiel, der, nee, weil das jetzt beim Gerchfeld meint, dieses Spiel von ihm, da war ich in Aalen im Stadion und habe danach dann bei der Aufstiegsfeier haben wir dann eine Werbebande aus dem Stadion getragen und mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich glaube, die steht heute noch in einem Weidener Vorgarten.
Das ist sehr schön. Das ist doch nochmal. Und dann musstest du die Kochsalzlösung trinken. Am nächsten.
Da war ich schon etwas älter als 15.
Okay. Ja, tatsächlich haben wir jetzt noch eine Klammer hinbekommen. Uli, dir viel Glück für den Rest des Tages.
Danke.
Ja, kriegst du hin, ne?
Kriegen wir hin.
Wenn was ist. Ruf mich an. Ja.
Ja, du musst den Podcast fertig machen, damit ich meinen Newsletter verschicken kann.
Ja, das mache ich.
Jetzt. Wer den noch nicht abonniert hat, übrigens.
Stimmt,
auf den Newsletter. Werbung in eigener Sache.
Du Profi.
Ja, okay. Ja, jetzt haben wir es ganz rund gemacht.
Ja, finde ich auch. 1:16. Naja, okay. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis Servus. Nächste Woche. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.